Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Woche mit einem Bibelstudium über die Abschiedsreden des Herrn. Johannes 13 bis 17. Und wir werden sehen, ein herzergreifendes Thema. Ich lese gleich zu Beginn ein paar Verse aus Johannes 13, ab Vers 1. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern, steht Jesus, wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und der spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überliefern würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Da blickten die Jünger einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus, damit er frage, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn angetaucht habe, geben werde. Als er nun den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm: Was du tust, tu schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte: Kaufe, was wir für das Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Und sogleich wird er ihn verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte: Wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. So sage ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Bis dahin, das ganze Kapitel 13, das ist das Wichtigste, das Wort Gottes. Und darum haben wir das langsam, deutlich und so vollständig gelesen. Nun wird gleich im Vers 1 gesagt, wann das hier stattgefunden hat. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Es geht um die Zeit des Passas, das immer auf den jüdischen Monat Nissan fällt, gemäß 2. Mose 12. Und das entspricht in unserem Kalender immer März, April. Und hier geht es um das Passafest im Jahr 32 nach Christus. Das gibt uns den Rahmen, für den zeitlichen Rahmen für diese Kapitel, die wir jetzt miteinander betrachten wollen in diesen Tagen. Damit wir diese Kapitel 13 bis 17 in den Gesamtzusammenhang des Johannesevangeliums setzen können, hilft eine Übersicht. Es gibt ganz erstaunliche Strukturen im Johannesevangelium. Verschiedene, die sich auch überlagern, ganz komplex. Und eine einfache Einteilung des Johannesevangeliums richtet sich nach dem Aufbau der Stiftshütte, dem ersten und ältesten Heiligtum Israels, wo Gott inmitten seines Volkes wohnen wollte. Und zwar, die Stiftshütte war ja der einfachste Tempel in der Geschichte Israels. Später wird die Stiftshütte ersetzt durch den Salomo-Tempel und der war schon viel größer und natürlich dadurch auch viel komplexer als die Stiftshütte. Und später der zweite Tempel, der wurde in seiner letzten Zeit noch ausgebaut auf etwa die doppelte Größe und war dadurch noch komplexer als der Salomo-Tempel. Und der dritte Tempel, der noch in der Zukunft liegt, nach Hesekiel, der wird noch viel größer sein als der zweite Tempel, rund 17 Mal größer. Und da ist es ganz, ganz komplex. Aber eben, die einfache Ausführung von Gottes Tempel war die Stiftshütte. Sie bestand aus hauptsächlich drei Teilen. Der Vorhof mit dem Altar und dem Waschbecken. Dann das eigentliche Tempelhaus, eine Hütte, aus zwei Teilen. Zuerst das Heilige und dann das Allerheiligste, der eigentliche Wohnort Gottes. Und nun können wir das Johannesevangelium so einteilen, die Kapitel 1 bis 12 entsprechen dem Vorhof der Stiftshütte. Im Vorhof, da war man unter der Sonne. Das ist die Situation hier in dieser Welt. Wir leben unter der Sonne und das Buch Prediger behandelt ganz besonders das irdische Leben hier in dieser Welt. Und darum kommt dort so oft dieser Ausdruck vor, unter der Sonne, unter der Sonne. Und nun in Kapitel 1 bis 12, da sehen wir, wie der Herr Jesus öffentlich, zur Hauptsache öffentlich in dieser Welt gewirkt hat. Und dann wird es aber ganz, ganz vertraut, ab Kapitel 13. Da wird uns beschrieben, wie der Herr Jesus in einem Obersaal war, ganz allein mit den 12 Jüngern, den 12 Aposteln. Und da haben wir also einen Fortschritt. Wir kommen da ganz nah an das Tempelhaus heran. Das Waschbecken war nämlich gerade unmittelbar vor dem Heiligen. Und wir haben gesehen in Kapitel 13, in dieser vertrauten Atmosphäre da im Obersaal, da wäscht der Herr Jesus die Füße seiner Jünger. Das Waschbecken in der Stiftshütte war das Waschbecken, aus dem die Priester täglich, wenn sie den Dienst verrichteten, ihre Füße und auch ihre Hände waschen mussten. Aber dann werden wir sehen, wie der Jesus da im Obersaal ganz vertraut mit den Jüngern spricht. Und zwar ganz besonders ab dem Moment, wo Judas in die Nacht hinausgegangen war. Und was der Herr Jesus da eben mit den Jüngern bespricht, das ist das, was wir im dritten Teil haben, im Heiligtum, könnte man sagen. Kapitel 13, 31, da haben wir auch schon ein bisschen gelesen. Und das geht dann bis Kapitel 16 am Schluss, Vers 33. Und da sehen wir im Heiligtum, da war der siebenarmige goldene Leuchter und auch der Schaubrottisch und der goldene Altar für das Räucherwerk. Ja, schauen wir jedes Gerät einzeln an. Hier der siebenarmige Leuchter und hier der Räucheraltar und der Schaubrottisch. Und da werden wir sehen, das hat ganz viel zu tun mit dem, was wir in diesen Kapiteln lesen. Dieses Licht des Leuchters spricht von dem Licht des Heiligen Geistes. In diesen sieben Lampen war ja Öl, Olivenöl, das zum Brennen gebracht wurde. Das war im Heiligtum die einzige Lichtquelle. Es gab in der Stiftshütte keine Fenster. Gott braucht nicht das Licht dieser Welt. Und hier im Obersaal sind wir in dieser Vertrautheit, wo der Herr Jesus seinen Jüngern sein Licht gibt, auf eine ganz besondere Art. Und zwar kündigt er nämlich das Kommen des Heiligen Geistes an. Der Sachwalter, der kommen würde, und schlagen wir mal auf, da greifen wir jetzt schon vor, Kapitel 14, Vers 26. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also, hier spricht der Herr Jesus über den Heiligen Geist. Und er würde die Jünger an alles zurückerinnern, was sie in den Jahren, im Lauf dieser 3 Jahre, in denen er öffentlich gewirkt hat, beschrieben ab Johannes 1, 2 bis Kapitel 12, erinnern. Und das hat zur Abfassung der Evangelien geführt im Neuen Testament. Inspiriert durch den Heiligen Geist. Natürlich, die Menschen damals im Judentum waren sich viel mehr gewohnt, auswendig zu lernen, als wir es sind im Allgemeinen in unserer Kultur. Und das war schon mal ideal. Es war ganz üblich, dass Jünger von Rabbinern, dass die ganz wörtlich die Lehren ihrer Rabbiner auswendig lernten. Und das haben natürlich die Jünger auch gemacht. Und es war auch so, dass in Israel das Schreiben allgemein weit verbreitet war. Und zwar, weil man eben schon die Jungs, als kleine Jungs, unterwies im Lesen der Tora. Und darum waren sie dann auch fähig, eben zu schreiben. Ganz im Kontrast zu anderen Völkern rund um Israel. Und so war das auch üblich, dass man zum Beispiel Wachstäfelchen benutzte und Notizen machte. Und so haben die Jünger, wenn das ganz normal, wie es üblich war, in der Kultur damals zu und her ging, können wir davon ausgehen, dass sie auch Notizen gemacht haben von den Lehren des Herrn Jesus. Ja, und die Evangelien sind also nicht entstanden durch irgendwelche späteren Erfindungen, sondern es geht hier um Augenzeugenberichte. Aber selbst diese Voraussetzungen, gut auswendig lernen und Notizen machen, mitschreiben, das reicht noch nicht, um das Niveau der Evangelien zu erreichen. Denn die Evangelien sind das perfekte Wort Gottes. Und der Herr Jesus sagt, der Heilige Geist, er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Also da kommt ein ganz deutlich übernatürliches Element dazu, zu allem Natürlichen, was eben zu dieser perfekten Abfassung der Evangelien geführt hat. Und weiter sagt der Jesus in Johannes 15, in Vers 26, wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Und wir müssen uns im Klaren sein, auch schon in 14,26, da spricht der Herr Jesus zu den 12, zu den 11 Aposteln. Judas war schon draußen. Zu den 11 Aposteln. Und er sagte, sie werden durch den Heiligen Geist erinnert werden. Und auch hier sagt er es den Aposteln, ihr werdet von mir zeugen. Nachdem er gesagt hat, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird von mir zeugen. Und das hat zur Abfassung der Apostelgeschichte geführt. Dieses Buch ist eine Kirchengeschichte, das einzige vom Heiligen Geist inspirierte Kirchengeschichtsbuch, das die Jahre 32 bis 62, also die ersten 3 Jahrzehnte der Christenheit, beschreibt. Und wie das Evangelium durch die Kraft des Heiligen Geistes ab Pfingsten, Apostelgeschichte 2, ausgebreitet wurde. Und dann sagt der Herr Jesus in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was ihr hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Also der Heilige Geist wird in die ganze Wahrheit hineinführen. Und der Jesus sagt ganz klar hier in diesen Abschiedsreden, Es gäbe eigentlich noch ganz viele Dinge, die er den 11 Aposteln sagen müsste. Aber jetzt geht das noch nicht. Sie wären überfordert. Sie lernten ganz viel durch diese Abschiedsreden an diesem Abend. Und es war der Vorabend der Kreuzigung. Sie lernten sehr viel und sie wurden dann sehr, sehr müde an diesem Abend. Und nach diesem Abend werden sie noch eine Wanderung machen durch die Stadt Jerusalem, dann über den Kidron-Bach gehen zum Ölberg, und zwar in den Garten Gethsemane. Und dort sollten sie mit dem Herrn im Gebet anhalten, aber sie waren so müde, sie sind dann eingeschlafen. Also sie waren sehr, sehr gefordert an diesem Abend. Und der Jesus sagt ganz grundsätzlich, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Und das hat zur Abfassung der 21 Lehrbriefe im Neuen Testament geführt. Das ist die Wahrheit, die volle Wahrheit. Und dann noch die Offenbarung, das letzte Buch. Ein vollständig prophetisches Buch. Und der Herr Jesus sagt hier in Vers 13, und das Kommende wird er euch verkündigen. Da wird die Abfassung des Neuen Testaments angekündigt in vier Teilen. Die Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe, die Offenbarung. Also die Erinnerung an die Worte Jesu, das Zeugnis, die volle Wahrheit, das Kommende. Und das alles sollte dazu führen, dass er, der Herr Jesus, verherrlicht wird. Er wird mich verherrlichen. Und da sehen wir, dieser siebenarmige Leuchter ist eigentlich ein Bild des Herrn Jesus. Und das Licht auf dem Leuchter mit dem Öl, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und darum konnte man im Heiligtum diesen Leuchter in seiner ganzen Schönheit aus reinem Gold konnte man bewundern und anschauen. Der Heilige Geist verherrlicht die Person des Herrn Jesus. Es war nämlich so, dieser Leuchter musste nach den Vorschriften in 2. Mose hergestellt werden aus einem Talent reinem Gold in getriebener Arbeit, also durfte nicht gegossen werden, sondern er wurde mit Hammerschlägen getrieben. Und jeder Hammerschlag soll darauf hinweisen, dass Jesus Christus, der Erlöser, wenn er kommt, einmal leiden wird. Und dann waren 22 Mandelblüten angebracht an den Armen. Und die Mandelblüte spricht von der Auferstehung und dem neuen Leben. Der Mandelbaum ist der erste Baum in Israel, der nach dem Winter, und zwar bereits Ende Januar, Anfang Februar, mit seinen weißen Blüten das neue Leben des Frühjahrs ankündigt. Und so weist das darauf hin, dass Christus eben aus den Toten auferstehen sollte. Und zwar als Erster. Er ist der Erste, der auferstanden ist und nie mehr stirbt, wie Römer 6 sagt. Und dann kommt dazu, dass also alles das eben durch den Heiligen Geist klar gemacht wird. Und so sind wir hier bei diesen Abschiedsreden effektiv im Heiligtum. Und im Heiligtum haben wir nicht nur den Leuchter, sondern auch den Räucheraltar. Und wovon spricht der Räucheraltar? Von Gebet. Im Psalm 143 lesen wir, lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet. Und wir werden sehen, wie in diesen Abschiedsreden der Herr Jesus über Gebet spricht und ganz besondere Verheißungen macht für das Gebet. Zum Beispiel in Johannes 14, Vers 14 oder schon von Vers 13 an. Und um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr mich um etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Und so geht das weiter, auch in Kapitel 15. Der Herr Jesus spricht immer wieder über das Gebet und die Wirksamkeit des Gebetes. Das ist genau das Thema von dem Räucheraltar. Und da war auch noch der Schaubrottisch. Diese 12 Brote waren Nahrung für die Priester. Die Priester hatten das Vorrecht, jeweils diese Schaubrote essen zu dürfen. Und so spricht das von der Nahrung des Wortes Gottes. Und wir haben gesehen, der Herr Jesus kündigt an, wie der Heilige Geist die Abfassung der Evangelien bewirken wird, die Abfassung der Apostelgeschichte, der Briefe und der Offenbarung. Und da geht es um dieses Brot, diese Nahrung, mit der die Jünger Jesu versorgt werden sollten, wenn der Herr Jesus dann weggegangen ist. Aber nach diesen Kapiteln 13 bis 16 kommt eben ein ganz besonderes Kapitel für sich. Kapitel 17. Dieses Gebet des Sohnes Gottes zum Vater. Und was uns hier aufgetan wird, das ist nichts anderes als die Öffnung des Scheidevorhangs. Und wir sehen wirklich in die Beziehung in der Gottheit hinein. Und das ist ganz gewaltig. Das war also wie der Scheidevorhang auf die Seite geschoben und die Jünger dürfen da ins Allerheiligste hineinschauen, da wo die Bundeslade war. Der Thron Gottes, der auch ein Bild ist von dem Herrn Jesus. Die Bundeslade war aus reinem Gold. Das ist ein Bild für seine Gottheit. Der älteste Freund von Hiob hieß Eliphas, Hiob 4, Vers 1. Und das bedeutet, mein Gott ist Feingold. Und inwendig war es Akazienholz. Und dieses Holz spricht von der Menschheit des Herrn Jesus. Er ist Gott und Mensch in einer Person. Und das werden wir in ganz erhabener Weise in Johannes 17 entdecken. Da geht es also um den vierten Teil im Johannesevangelium, im Allerheiligsten. Und danach, der Herr geht mit den Jüngern in Kapitel 18 über den Bach Kidron. Ich lese 18, Vers 1. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Und wir wissen, was dann folgt. Die Verhaftung, das Verhör und am nächsten Morgen sogar die Kreuzigung. Und da sind wir jetzt wieder aus dem Heiligtum herausgekommen und sind beim Altar. Und all das, was dann berichtet wird in Johannes 18 bis 21, gruppiert sich eben um das Erlösungswerk des Herrn Jesus auf Golgatha, sein Sterben und sein Auferstehen. Da sind wir beim Altar wieder im Vorhof. Also so ist der Aufbau des Evangeliums und wir wollen uns jetzt eben konzentrieren in diesen Tagen auf die Kapitel 13 bis 17 und da sind wir wirklich in der Vertrautheit der unmittelbaren Gegenwart Gottes im Heiligen und im Allerheiligsten. Übrigens, hier sieht man den Tempel zur Zeit des Herrn Jesus. Eben, der Tempel war viel, viel umfassender als die Stiftshütte, aber es war so, dass man auch damals den innersten Vorhof, den man hier sieht, mit dem Altar, hier mit dem Waschbecken und dem eigentlichen Tempelhaus direkt verglich mit der Stiftshütte. Das wurde so angesehen, das ist quasi die Erinnerung, so wie es einmal bei der Stiftshütte war. Und hier sehen wir also auch im Prinzip in diesem Bereich das ganze Thema, was wir da gesehen haben mit der Stiftshütte. Auch nochmals dargestellt im Tempel zu der Zeit, die da im Johannesevangelium beschrieben wird. Aber der Zusammenhang zur Stiftshütte ist noch ganz besonders gegeben, und zwar, wenn wir aufschlagen, Johannes 1, Vers 14. Da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und jetzt ist es wichtig, dass man eine sehr genaue Übersetzung hat. Die Elberfelder hat bei wohnte unter uns eine Fußnote, und da wird erklärt, wörtlich, zeltete. Also hier steht wörtlich im griechischen Text, und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Und das Hauptwort von Zelten, das hier gebraucht wird, ist das Wort, das im Griechischen die Stiftshütte bezeichnet. Also hier wird gesagt, dass Gott Mensch wurde und er hat gewissermaßen als Stiftshütte hier unter uns Menschen gezeltet. Und das macht natürlich jetzt umso mehr klar, warum das Johannesevangelium genau nach der Stiftshütte aufgebaut ist. Jetzt würde ich sagen, machen wir doch 5 Minuten Pause, damit wir ein bisschen durchlüften können, um so auch die Vorschriften umsetzen zu können. Wir schauen uns jetzt auch noch die Struktur an dieser besonderen Kapitel, die wir zusammen betrachten, Johannes 13 bis 17. Und in diesem Zusammenhang möchte ich ein Buch besonders empfehlen. Es sind viele schöne Bücher geschrieben worden über diese Kapitel, die empfehlenswert sind, aber ein Buch, das ganz besonders ist und aus der Reihe heraussticht, ist das Buch von David Gooding, In der Schule des Meisters. Eine Betrachtung der Lehren Christi über Herrlichkeit, Johannes 13 bis 17. Ich weiß nicht, wer David Gooding kennt. Manche kennen ihn und manche kennen ihn nicht, leider. Er war ein treuer Diener des Herrn, er ist jetzt mit dem Herrn in der Herrlichkeit, aber er hat viele ganz besondere Bücher geschrieben. Eines zum Beispiel, das auch auf Deutsch existiert, über das Lukas-Evangelium, in dem er ganz wunderbare Spiegelstrukturen, die er entdeckt hat, aufzeigt. Und das hat er jetzt eben auch in diesem Buch gemacht. Nicht sehr, sehr ausführlich, es ist mehr so nebenbei, aber auch sehr beeindruckend. Und grundsätzlich geht es eben um Folgendes. Kapitel 13 und 14 bilden für sich einen Block. Und auch 15 bis 16. Warum kann man das sagen? Also, wir haben gesehen in Kapitel 13, dass der Herr Jesus da mit den Jüngern beim Passaessen im Obersaal war. Und schauen wir, was steht am Schluss von Kapitel 14, Vers 31, da sagt der Herr noch, aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf, lasst uns von hier weggehen. Das macht klar, von diesem Moment an, das Passafest war vorüber, der Herr stand auf, die 11 Jünger auch, sie gingen die Treppen vom Obersaal runter. Und, ja, alles, was jetzt folgt, das war eben nicht mehr im Obersaal gesagt. Nur Kapitel 13 bis 14, das ist ganz klar für sich. Nun, Der Herr geht mit ihnen runter. Es ist tiefe Nacht in Jerusalem. Man kann so in die Gärten hineinschauen, der Häuser in der Stadt. Und da gibt es auch Weinstöcke. Und so geht das weiter in Kapitel 15. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Nun, der Jesus macht hier anhand des Weinstocks deutlich, wie das Verhältnis der Jünger zu ihm ganz praktisch aussieht. Und wir lesen da Kapitel 15 und 16. Und dann kommt Kapitel 17 nochmals abgesetzt. Und zwar heißt es in Kapitel 17, 1, nachdem der Herr so mit den Jüngern gesprochen und zu ihren Herzen gesprochen hat, dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Also an einem bestimmten Moment spricht der Herr nicht mehr mit den Jüngern. Und er richtet seine Augen zum Himmel, sie sind draußen. Und er betet zum Vater. Und die Jünger nehmen das alles wahr, was er da in tiefster Vertrautheit mit dem Vater spricht. Und erst Kapitel 18 sehen wir dann, als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Also, wir haben eine Phase, Obersaal, 14, 15, und dann Wanderung durch die Stadt Jerusalem, 15, 16 und auch noch 17. Und dann kommt die ganze Geschichte mit Gethsemane und der Verhaftung und so weiter. Also was da alles in einer Nacht stattgefunden hat. Das Passa, die Nachtwanderung, das im Garten Gethsemane und danach, wie das im Johannesevangelium beschrieben wird, ein Verhör im Privathaus des einstigen Hohenpriesters Annas. Und dann ein Verhör im Privatpalast von dem amtierenden Hohenpriester Kaiaphas. Das war alles noch in derselben Nacht. Und erst um 6 Uhr, als die Sonne über dem Ölberg aufging, konnten sie dann zum offiziellen Prozess schreiten, nämlich die Versammlung im Sanhedrin, im Tempel, in der königlichen Säulenhalle, wie wir noch sehen werden. Und dort wurde der Herr Jesus zum Tod verurteilt. Und weil damals die Römer dem jüdischen Volk die Rechte auf Todesstrafe entzogen hatten, mussten sie ihn dann Pilatus überliefern. Und das geschah dann eben nach diesem kurzen Verhör bei Sonnenaufgang in dem Sanhedrin des Tempels. All das in einer Nacht. Und dann die Kreuzigung. Nun, wir sehen hier ein Modell der Stadt Jerusalem zur Zeit des Herrn Jesus. Er hat seinen öffentlichen Dienst getan von 29 bis 32 nach Christus. Wir sehen hier die Stadt Jerusalem von damals. Und zwar ist es wichtig, geografisch zu unterscheiden, drei Berge. Hier im Osten, das ist der Ölberg. Und hier das Kidrontal mit dem Kidronbach. Ja, wir haben davon gelesen, wie sie über den Bach Kidron gegangen sind. Das ist ein Wadi und Kidron heißt schwarz. Also der Bach Kidron, das ist der schwarzen Bach. Ja. Und eben hier auf dieser Seite des Kidron-Tales erhebt sich dann der Tempelberg, der im Alten Testament heißt der Berg Zion oder auch der Berg Moria. Mit einem langgezogenen Abhang im Süden, bis hin zum Siloah-Teich. Und dann gibt es da wieder ein Tal. Das ist das sogenannte Käsemachertal. Das trennt den Tempelberg von zwei Hügeln hier auf der Westseite. Und diese zwei Hügel sind nun auch von ganz besonderer Bedeutung. Denn gerade auf diesem Hügel da, wo der Pfeil hindeutet, da war der Obersaal, wo eben diese Ausführungen über Johannes 13 bis 14 stattgefunden hatten. Heute nennt man diesen Hügel auch Zion. Sehr verwirrend. Weil in der Bibel ist immer der Tempelberg der Berg Zion, aber heute, und das kann man zurückverfolgen bis etwa auf 100 nach Christus, wo man so den ersten Beleg findet, wie dieser Berg dann auch Zion genannt wurde. Zur Unterscheidung schlage ich vor, man nennt diesen Hügel Zion römisch 2. Um klarzumachen, der biblische Berg Zion, Zion römisch 1, das ist der Tempelberg. Und nun wissen wir, als das Passafest vorbei war im Obersaal, sind die Jünger mit dem Herrn durch die verlassenen Gassen von Jerusalem gegangen. Da musste man nicht mehr Leute erwarten. Alle waren ja in den Häusern beim Feiern. Alle feierten Pessach, das Passafest. Und sie gingen dann eben ins Kidrontal hinunter, außerhalb der Stadt, über den Bach Kidron zum Garten Gethsemane. Und eben auf diesem hier rot angezeichneten Weg sind die Kapitel 15 bis 16 und dann für sich 17 einzuordnen. Damit man das alles noch ein bisschen plastischer vor Augen hat, habe ich da hier auf dem Bild klar gemacht. Wir haben hier im Osten den Ölberg, um anstatt ein Modell jetzt eben ein Luftbild von heute zu verwenden. Der Ölberg, hier das Kidrontal, der Schwarzenbach. Und dann der Tempelberg, das ist eben Zion 1 oder auch Moria. Hier das Tyropoiontal oder Käsemachertal. Und dann eben auf der Westseite Zion 2. Und da haben wir den Ort, wo der Obersaal war. Heute ist das außerhalb des Zionstores. Ja? Aber das war damals innerhalb der Stadt von Jerusalem. Die heutigen Altstadtmauern sind eben nur zum Teil eben deckend mit dem Stadtbild von damals. Und da muss ich noch erklären, es gibt hier noch ein Tal. So, ein Quertal, darum heißt es nämlich Kreuztal. Das Kreuztal trennt also Zion 2 von einem weiteren Hügel hier. Und was ist das? Das ist Golgatha. Auf diesem weiteren Nachbarhügel des Tempelberges war Golgatha. Hier sieht man nochmals eine andere Ansicht von dem Tempelberg und dem Kidrontal. Und hier der Ort des Obersaals. Hier sieht man den Nordwesthügel Golgatha. Der Pfeil zeigt hin, wo Golgatha war, in einem ausgedienten Steinbruch, der damals außerhalb der Mauern von Jerusalem war. Heute innerhalb der Altstadtmauern. Und man muss sagen, diese sogenannte Grabeskirche in der Altstadt von Jerusalem, das ist ein Ort voll, müsste sagen, Götzenverehrung, aber das ist der authentische Ort der Kreuzigung. Nämlich da in einem Steinbruch außerhalb des Gennatores. Und im Jahr 32 war dieser Bereich eben noch außerhalb der Stadt. Erst in den 40er Jahren wurde ein weiterer Mauerring gebaut, sodass dann Golgatha in die Stadt hineinkam. Aber damals war es draußen und da gab es innerhalb des Steinbruchs einen Felsen, etwa 12 Meter hoch, Das Gestein war zu weich, um als Baumaterial verwendet zu werden, und darum haben die Römer an einer stark besuchten Straße begonnen, hier Kreuzigungen durchzuführen. Und da ist der Herr Jesus außerhalb des Tores, wie Hebräer 13 sagt, für unsere Sünden gestorben. Also hier nochmals eine andere Sicht. Einfach für die, die noch nie in Jerusalem waren, und mit ein paar verschiedenen Sichten kann man sich dann vielleicht das besser vorstellen. Also hier drüben haben wir den Ölberg, dazwischen das Kidrontal, hier der Tempelberg und hier Zion 2 mit dem Obersaal und hier Golgatha. Ja, also das ist Zion 2. Da hat das stattgefunden. Und wie kam es zu dieser Feier in dem Obersaal? Nun, das wird uns in Lukas 22 sehr schön erklärt. Wir schlagen auf. Ich lese ab Vers 7. Lukas 22, 7. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Passa geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, in das ihr hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen: Der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und jener wird euch ein großes, mit Polstern belegtes Obergemach zeigen. Dort bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Und so weiter. Also, es waren ganz besonders Petrus und Johannes, die diese Passafeier vorbereiten sollten. Und die bekamen da von einem gewissen Mann in der Stadt dieses Gastzimmer. Und da muss man Folgendes wissen. Das wissen wir aus der jüdischen, rabbinischen Literatur, wie das damals war. Alle, die nach Jerusalem kamen zum Passafest, das war ja ein obligatorisches Fest nach der Tora, alle Juden aus dem ganzen Land mussten zum Passafest nach Jerusalem gehen. Und alle bekamen gratis eine Möglichkeit, um Passa zu feiern. Als Familie oder als eine Gruppe, beides war möglich. Entweder eine Familie oder eine Gruppe, so wie der Herr mit den 12 Aposteln. Und das war also immer gratis. Und darum, der Herr konnte ihnen also genau sagen: Geht da und dahin, und es wird nicht verhandelt über einen Preis, nicht wahr? Sondern das war ein Geschenk Jerusalems an alle anderen Israeliten, wenn sie zum Fest nach Jerusalem kamen. Und die saßen da auf Polstern, haben wir gelesen. Lagen auf Polstern, und zwar an einem sogenannten Triclinum. Das ist ein Tisch mit drei Seiten. Das war so das Typische. Das ist eine römische Erfindung, diese Art von Tisch für das Essen, und darum herum Liegematten. Und wie man das eben kennt von den alten Römern, man lag auf diesen Matten, Und mit der linken Hand stützte man den Kopf ab und mit der rechten holte man vom Tisch das Essen. Ja. Das war nicht das Übliche, wie man aß in Israel damals. Israeliten, die saßen an Tischen. Aber beim Passa, da lagen sie auf Polstern. Warum? Nun, es war ja im Jahr 63 vor Christus, als die römische Armee in Jerusalem einmarschierte und die Macht über das Land ergriff. Und da haben die Juden von den Römern gelernt, die reichen Römer, die sitzen nicht am Tisch, um zu essen. Die liegen zu Tisch. Sitzen am Tisch, das machen nur Sklaven. Und darum haben die Rabbiner gesagt, wir waren Sklaven in Ägypten. Aber wir sind durch den Auszug aus Ägypten, durch das Passalam, sind wir frei geworden. Und darum am Passafest liegen wir auf Matten, um auszudrücken, dass wir nicht mehr Sklaven sind, wie wir das einmal waren in Ägypten, sondern wir sind frei, erlöst worden aus Ägypten. Und das hat der Herr auch so gemacht und die Evangelien sagen, dass sie eben auf Polstern lagen. Jetzt gehe ich nochmals zurück. Und zwar, wir haben ja erst begonnen mit dieser schönen Struktur der Kapitel 13 bis 14, habe ich jetzt eben versucht zu erklären, bildet ein Block, 15 bis 16 bildet ein Block für sich. Und nun haben wir ja bereits Kapitel 13 gelesen und wir haben gesehen, es beginnt da mit der ausführlichen Beschreibung der Fußwaschung. Johannes 13, 1 bis 20. Und der Jesus sagt nach dieser Fußwaschung, er hat hier ein Beispiel gegeben und die Jünger sollen das auch nachahmen. Und danach haben wir bereits gelesen, der Jesus wird ganz erschüttert und er sagt, einer unter euch wird mich verraten. Er sagt nicht, schaut mal alle her, das ist er. Dieser böse Judas, ja? Das war ganz anders bei diesem Festmahl von Ahasveros und Esther zusammen mit dem hohen Minister Haman, der alle Juden umbringen wollte. Bei diesem Gastmahl wurde schließlich erklärt, der Feind ist dieser böse Haman. Und dann brach er zusammen auf dem Polster. Und der König ging in der Wut raus. Und dann kam er zurück und dann meinte er, weil Haman da am Flehen war, eben völlig zusammengebrochen vor der Königin Esther, dass er ihr noch was antun will und verfügt, der wird gehängt. Und zwar nicht an einem Strick, er sollte gekreuzigt werden. Die Perser haben nämlich das Hängen am Holz erfunden durch Kreuzigung. Ja, und das ist gemeint im Buch Esther. Aber das war bei dem Herrn Jesus ganz anders. Er gibt ein spezielles Zeichen, an dem man erkennen könnte, wer es sein wird. Aber Judas wird nicht einfach bloßgestellt. Das macht der Herr nicht. Und wir werden sehen, er gibt ihm sogar ein Zeichen, das seine ganz besondere Liebe und Zuneigung ausdrückte. Und dieses Zeichen hätte dazu dienen sollen, dass der Mann in dem Moment noch hätte zusammenbrechen können. Hätte er in dem Moment gesagt, was bin ich für ein übler Mensch? Du gibst mir diesen besonderen Bissen. Und ich habe bereits abgemacht 30 Silberlinge und ich werde dich verraten. Das wäre die große Chance gewesen. So hat der Herr versucht, das Herz von Judas noch zu erreichen. Das Herz seines Todfeindes. Aber dann sehen wir, Judas geht nach dem Bissen hinaus und wir haben gelesen, es war Nacht. Und er ging wirklich hinaus in die Nacht und das Ganze endet schließlich auf furchtbare, auf fürchterliche Weise mit Selbstmord und er geht für ewig verloren. Und dann, als Judas draußen war, haben wir gesehen, einen dritten Abschnitt in Johannes 13, ab Vers 33, Da beginnt der Herr Jesus darüber zu sprechen, dass er weggeht. Und er sagt, da wo ich jetzt hingehe, da könnt ihr nicht mitkommen. Und Petrus denkt, warum nicht? Ich wäre bereit zu sterben. Ich kann mitgehen. Du wirst für mich sterben. Du wirst mich heute Nacht verleugnen. Ach, einer, ein Verräter und ein anderer dieser Führer, einer, der den Herrn verleugnet. Nun, der Herr Jesus sagt ihm aber, du wirst mir später folgen. Und das war eine wunderbare Vorbereitung, damit, wenn Petrus den Herrn dann wirklich verleugnet haben wird und innerlich zusammenbricht, dass er nicht in der Verzweiflung endet und denkt, jetzt bin ich verloren. Ich habe den Herrn verleugnet und ich habe sogar geschworen, einen Schwur ausgedrückt, ich kenne den nicht. Jetzt ist aus, fertig. Dann hat er sich erinnern können, du wirst mir später folgen. Ja, wenn ich in die Hölle komme, dann kann ich ihm ja nicht folgen, wo er hingeht. Das war bereits eine Sicherung, ja, wo er sich dann einmal dran klammern könnte. Der Herr gesagt, du wirst mir folgen. Damit war klar, er wird nicht verloren gehen. Er wird zu den Geretteten gehören in der himmlischen Herrlichkeit. Ja, so hat das der Herr an diesem Abend so eingerichtet und so gesprochen. Und er breitet die Jünger vor an diesem Abend bis zum Ende von Kapitel 14, in dem er erklärt, ich werde jetzt weggehen. Aber man muss sich im Klaren sein, die haben natürlich nicht realisiert, am nächsten Tag wird die Kreuzigung geschehen. Das war ja der totale Schock, was dann eben nachher folgte. Aber dieses vertraute Zusammensein, das war eine Vorbereitung, damit die Jünger diesen Weggang des Herrn aushalten konnten. Und es war auch ganz wichtig, der Herr wollte damit zeigen, es ist nicht so, dass jetzt plötzlich durch eine Katastrophe das ganze Projekt, das ich da angerissen habe während 3 Jahren, jetzt scheitert. Ja? Nein, es wird hier klar gemacht, es geht alles nach göttlichem Plan zu und her. Und der Herr macht hier den Jüngern im Voraus klar, dass sie dann nicht später sagen könnten, in dem Moment, wo es plötzlich ganz schwierig wurde, hat er uns verlassen. Und wir waren einfach im Stich gelassen. Nein, der Herr macht klar, ich lasse euch nicht im Stich. Ich gehe zwar zum Vater zurück, aber dann wird der Heilige Geist kommen. Der Sachwalter. Und ihr werdet sehen, was das dann für Vorteile für euch bringt. Das wird alles hier vorbereitet. Und darum müssen wir also diese Struktur festhalten für die drei Kapitel. Gleichnis der Fußwaschung, der Feind Judas. Und der Herr macht klar, er geht weg und gibt eben Vorbereitungen für diese Zeit, wenn er dann weggegangen sein wird. Aber dann ging ja der Herr, wie gesagt, aus dem Obersaal hinaus mit den Jüngern und er spricht zunächst über ein Gleichnis. Das Gleichnis vom Weinstock. Kapitel 15, 1 bis 17 und danach, ab Johannes 15, Vers 18, da spricht er über einen furchtbaren Feind, der auch der Feind der Jünger sein wird. Und das ist die Welt. Können wir mal aufschlagen, Kapitel 15, Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt das ihre lieb haben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Erinnert euch an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen. weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und doch gehasst, sowohl mich als auch meinen Vater. Aber damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Ja, haben wir gemerkt, wie oft das Wort hassen vorkommt? Ja, Vers 18, zweimal. Dann Vers 19, in Vers 20 zweimal verfolgen. Und dann haben wir in Vers 23 hassen, 24 hassen und nochmals 24 hassen. Und dann auch im Vers 25 hassen. Ja, sehen wir diese Parallele. In dem ersten Teil wird der Feind Judas vorgestellt und im anderen Teil der Feind die Welt. Und der Herr sagt, die Welt hat mich gehasst. Und das war eben nicht nur Judas, sondern alle, die mit Judas dann zusammengearbeitet haben, um den Herrn wegzuschaffen. Und der Herr sagt, und dieser Feind, die Welt, das ist auch euer Feind. Es wird mit euch genauso weitergehen, wie das mit mir da begonnen hat. Und ist uns vielleicht aufgefallen, dass der Herr im Zusammenhang mit Judas das mit dem Alten Testament belegt, prophetisch mit einem Psalmwort. Und zwar, wir werden das später dann viel genauer noch anschauen, was das im Detail bedeutet, aber nur, dass wir das vor Augen haben. 13, Vers 18, ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Das ist ein Zitat aus Psalm 41, Vers 10, wo diese Verrätertat von Judas vorausgesagt worden war. Ein Zitat aus dem prophetischen Psalm 41. Und hier, im Zusammenhang mit dem Feind der Welt, gibt der Herr Jesus auch ein prophetisches Wort aus dem Psalm. 15, 25. Aber damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, hier wird das Wort Gesetz für das ganze Alte Testament gebraucht, nicht nur für die fünf Bücher Mose. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Psalm 69, Vers 5. Oder auch 35, 19. Es wird mehr als einmal in den Psalmen gesagt. Ja, in beiden Fällen ein Beleg durch einen Psalm. Und noch was haben wir gesehen. In Verbindung mit Judas sagt der Herr Jesus, einer wird mich verraten, aber ich weiß, welche ich auserwählt habe. Von den wahren Gläubigen, den 11 Jüngern, sagt er, ich weiß, wen ich auserwählt habe. Und haben wir gesehen, im Zusammenhang mit dem Hass der Welt, sagt der Herr Jesus, die hassen euch, weil sie ganz klar erkennen, dass ihr nicht auf ihrer Seite steht. Und dadurch, dass ihr die Seite gewechselt habt und zu mir hält, merkt die Welt, ihr passt nicht zu ihnen und darum hassen sie euch. Und da sagt er in 15, Vers 19, wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt das ihre lieb haben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe. Ganz parallel. Ja? Und wir werden dann auch sehen, wie es da noch weitere Parallelen gibt im dritten Teil. 16, 1 bis 33, da spricht der Herr Jesus darüber, wie er weggeht. Aber Vorsorge getragen hat für die Jünger, damit sie diesen Weggang aushalten. Und sehr schön, ich möchte da noch darauf hinweisen, in Kapitel 14, sagt der Herr Jesus in Vers 27, Frieden lasse ich euch, Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. So, am Schluss von diesem ersten Teil, ja? Da, wo er darüber spricht, dass er weggeht, spricht er über Frieden. Und was ist es auf Hebräisch? Shalom. Und wenn man weggeht, was sagt man? Shalom. Ja? Shalom. Und in Kapitel 16, wo er eben über seinen Weggang spricht, lesen wir dazu 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Shalom. Der Gruß zum Weggehen. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Also auch da eine wunderbare Parallele zwischen diesen verschiedenen Teilen. Ich möchte gleich noch erklären, bei 14, Vers 27, ich greife jetzt einfach so ein paar Perlen heraus, um die Struktur zu erklären, aber nachher gehen wir dann schön der Reihe nach durch die Kapitel hindurch, dass auch alles im Zusammenhang verständlich und klar wird. Aber ich möchte hier noch erklären, 14, 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Das sind zwei verschiedene Arten von Frieden. Wenn der Jesus sagt, Frieden lasse ich euch, meint er, dass er am nächsten Tag ans Kreuz gehen würde. Und dort würde er durch den Kreuzestod Frieden mit Gott schaffen. Sodass die Gläubigen dann einmal sagen können mit dem Apostel Paulus, Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Das ist dieser grundsätzliche Friede, dass der Herr Jesus alle Sünden weggetan hat, sodass wir durch die Bekehrung und Umkehr, durch die Buße, durch das Bereuen der Sünden, einen grundsätzlichen Frieden mit Gott haben. Aber das dürfen wir nicht verwechseln mit dem Frieden, den wir in unseren Herzen empfinden. Ein Gläubiger kann Frieden mit Gott haben, aber im Herzen ganz unruhig sein. Und der Herr Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und geben ist der Gegenwart, nicht wahr? Geben, gebe ich, ich gebe, das Gegenwart. Und im Griechischen bedeutet das eine Zeitform, die ausdrückt die Wiederholung. Das heißt, gebe ich euch immer wieder. Das heißt, wir können als Gläubige je nach Situation so durcheinander kommen und innerlich aufgewühlt sein, sodass wir wirklich uns fragen, was ist das Friede im Herzen haben? Und dann kann der Herr Jesus diesen Frieden geben, den er als Mensch auf dieser Erde im Herzen genoss, in der Gemeinschaft mit dem Vater. Und diesen Frieden, obwohl er uns immer wieder verloren gehen kann, will er uns immer wieder neu schenken. Frieden lasse ich euch, der grundsätzliche Friede, und dieser praktische Frieden des Herzens. In Philipper 4, Vers 7 sagt der Apostel Paulus, wir sollen alle unsere Anliegen und Nöte im Gebet vor Gott kund werden lassen durch Flehen. Und dann sagt er, und dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, euer Herzen, euer Sinne bewahren in Christus Jesus. Und dieser Friede, der die Gedanken bewahrt vor dem Wild drehen, das ist dieser Friede, den der Herr Jesus immer wieder gibt. Das hat er den Jüngern so beim Abschied klar machen wollen. Und das ist das, was wir eben auch ständig erleben dürfen. Aber zum Schluss noch etwas. Wir sind in der Gefahr zu denken, der Herr Jesus hatte immer eine völlige Ruhe in seinem Herzen, als er Mensch hier auf der Erde war. Aber schauen wir mal, wir haben doch gelesen in Johannes 13, Vers 21, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Der Herr Jesus war in seinem menschlichen Geist zutiefst erschüttert. Er hat das zutiefst empfunden, dieses Wissen, einer Und er wusste genau, wer. Und er wusste das von Anfang an, wer es sein würde. Einer wird jetzt diese brutale Tat tun. Und zwar, indem er die Verse gegen ihn erheben würde. Und die Verse gegen ihn erheben, das ist etwas ganz Hinterhältiges. Nicht wahr? Lieber, man begegnet jemandem, der da auf der Straße entgegenkommt und ich sehe schon sein wütendes Gesicht und ich weiß, was jetzt geschieht. Der wird mich mit seinem Fuß vorne ins Schienbein treten. Aber was soll man sagen von jemandem, der kommt entgegen, er lächelt und dann geht er an mir vorbei, nachdem er mich lieb gegrüßt hat, so wie Judas im Garten dann sagte, sei gegrüßt, Rabbi, und den Herrn herzlich küsste. Ja, an mir vorbei und dann mit dem Fersen rückwärts. Das ist Hinterhältigkeit pur. Darum heißt es, er hat seine Ferse gegen mich erhoben. Und der Herr wusste, Judas wird das so machen. Und darum war er zutiefst in seinem Geist erschüttert. Aber trotzdem, in der Tiefe seines Herzens, hatte der Herr Jesus stets diesen Frieden. Auch wenn in den Situationen, die hat er voll mitempfunden. Nicht wahr? Und so müssen wir uns auch nicht schämen, wenn wir Dinge wirklich empfinden in ihrer Traurigkeit. Aber tief im Herzen will der Herr uns auch dann immer wieder neu seinen Frieden schenken. An dieser Stelle wollen wir jetzt schließen.